Als Christen beschäftigt uns die Frage immer wieder, welche Bedeutung haben die Werke im Leben eines Christen? Und was ist, wenn ein Christ keine Werke tut? Oder was ist, wenn ein Christ nur auf Werke vertraut? Und es war mir heute sehr wichtig, über das Thema nachzudenken, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Nur das Wort zu hören, bringt einen nicht in den Himmel. Es nicht zu tun, bringt einen auch nicht in den Himmel. Und im Judentum war ja das Ziel, in den Himmel zu kommen, allein dadurch zu erfüllen, indem man die Werke tut, die vom Gesetz vorgeschrieben waren. Und Paulus, als er in dem Römerbrief so die Lehre der Rechtfertigung, die Lehre des Glaubens, wie man in den Himmel kommt, erklärt, kommt er dazu zu sprechen, wie das ist bei den Juden. Wie die Juden gerechtfertigt werden oder auch nicht. Und dann schreibt er in Römer Kapitel 2 einen Abschnitt, wo er beschreibt, wie ein Jude eigentlich sich zu verhalten hätte und was es nur hilft, wenn man als Jude nur das Gesetz hört. Und als ich das gelesen habe, hat es mich sehr berührt und ich habe gemerkt, dass für uns im Christentum eigentlich genau das Gleiche gilt. Nicht jetzt der Frage, wie wir in den Himmel kommen, sondern die Werke haben aber trotzdem einen sehr wichtigen Stellenwert im Leben eines Christen. Lass uns dazu Römer Kapitel 2 aufschlagen, Vers 13 lesen und dann Verse 17 bis 20. Ich hatte nicht vor, Verse 14 bis 15 zu lesen, aber Philipp hat darüber heute schon gepredigt, also gibt es sich für uns keine Lücke. Wir werden den ganzen Abschnitt heute betrachten. Ich möchte jetzt lesen, Vers 13 und dann ab 17. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Vers 17, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Und weiter, nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brich selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst durch Gott, durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Und die Verse 17 bis 20 möchte ich jetzt zusammen mit euch mal genauer betrachten. Hier werden Dinge beschrieben, die einen Menschen ausmachen, der eigentlich ganz gut ist. Hier steht, es gibt einen Juden oder einen Christen genauso unter uns, der sich auf das Wort Gottes verlässt. Ein Menschen, der sich Gottes rühmt. Einen Menschen, der Gottes Willen kennt, zu prüfen versteht, worauf es ankommt und unterrichtet es in dem Wort Gottes. Und dann gibt es einen Menschen, der sich zutraut, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Lehrer derer, die unverständlich sind und der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Das sind alles gute, sehr gute Dinge, wo man sagt, ja, eigentlich ist es gut, wenn man als Jude, als Christ die Bibel nimmt und schaut, ich verlasse mich auf das Wort, ich rühme mich Gottes, ja, das muss doch ausreichen. Aber Paulus sagt hier, nein, das reicht nicht aus. Das reicht bei langem nicht aus, wenn das, was du mit dem Wort tust, nur theoretisch in deinem Gehirn herumschwebt, nur theoretisch mal am Sonntag dich berührt, aber sonst keine Auswirkung auf dein Leben hat. Und deswegen sagt er, im Gesetz ist es so, nicht die, die hören, die genau wissen, was zu tun ist, erfüllen das Gesetz, sondern die, die wirklich das Gesetz erfüllen. Bei uns im Christen, als Christen, als Bekehrte, ist es eine andere Reihenfolge. Bei uns heißt es nicht, die, die tun, werden in den Himmel kommen, sondern die in den Himmel kommen, die werden tun. Und ob er wirklich in den Himmel kommt, sehen wir daran, wie er handelt. Wir können jetzt nicht in das Herzen eines Menschen schauen und sagen, ja, er ist wiedergeboren, weil wir nicht diesen Blick haben. Aber wir sehen an seinen Werken, wessen Geisteskind er ist. Und so haben die Werke erstmal nicht diesen Weg, uns den Weg in den Himmel zu bringen, aber sie zeigen ganz genau, auf welchem Weg wir stehen. Und dann möchte ich einfach gemeinsam jetzt diese Dinge hier betrachten, die hier geschrieben stehen, um zu schauen, wie schlimm das eigentlich ist, wie gefährlich das ist, wenn wir nur so theoretisch im Christentum sind, nur so ein bisschen, aber nicht bis zum Ende durchkommen. Hier steht zuerst in Vers 17, du verlässt dich auf das Gesetz oder auf das Wort Gottes. Ist doch was Gutes. Wenn sich jeder von uns hundertprozentig auf das Wort Gottes verlassen würde, wäre doch gut. Aber das Problem ist, nur darauf vertrauen, nur darauf sich zu verlassen, reicht leider noch nicht ganz aus. Weil wenn ich mich nur darauf verlasse und es nicht auf mein Leben anwende, nur glaube, ja gut, so steht es geschrieben, es ist das Wort Gottes, aber es keine Veränderung in mir bringt, hat es ja keine Folge. Zum Beispiel gibt es diesen Vers aus Matthäus 21, Vers 22. Matthäus 21, Vers 22. Da steht, ein sehr bekannter Vers, und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Und jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich vertraue darauf, was ich jetzt im Gebet bete, dass Gott es mir gibt. Es sind gute Menschen, wenn die sagen, ja, Gott hat es versprochen, ich werde daran glauben. Aber was hat es noch weiter zu sagen? Und Johannes, in 1. Johannes 3, Vers 22, wird es nochmal genauer ausgelegt. 1. Johannes 3, Vers 22, da heißt es, und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Es ist gut, dass wir uns darauf vertrauen, gut, dass wir darauf verlassen, aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, du verlässt dich darauf, aber es gibt auch bestimmte Bedingungen darauf. Und diese Dinge, auf die man sich im Wort Gottes verlassen, darauf verlassen kann, gelten nur für die, die wiedergeboren sind. Oder was man immer wieder hört, es gibt Menschen, die zitieren Epheser 2, Vers 10. Aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus euch, nicht aus Werken. Und die sagen dann, ja, ich bin aus Gnade errettet. Aber die vergessen dann Matthäus 3, Vers 2, wo es steht, tut Buße. Und das ist auch ein großes Problem in unserer Zeit, dass viele Menschen sagen, ich bin aus Gnade errettet. Mein Prediger hat es mir gesagt, der Evangelist hat es gesagt. Aber sie haben niemals zu diesem Punkt gekommen, zu Buße zu kommen. Und es gibt viele Menschen, die ihr Leben lang auf diesen Vers Epheser 2, Vers 10 aufbauen und sagen, ich bin aus Gnade errettet, aber haben ihr Lebtag noch nicht ein einziges Mal Buße getan. Ja, natürlich, schön, dass du dich auf Epheser 2, Vers 10 verlässt, aber wo fängt es an? Wo fängt Epheser 2, Vers 10 an? Wo fängt es an, dass Gott alle unsere Gebete erhört? In dem Herzen von uns, dass wir Buße tun, dass wir ein Leben beginnen. Und so ist es schön, wenn wir theoretisch das Wort glauben, es auch denken, ja, für mich gilt das Gute. Aber das, was auch dahinter steht, was auch getan werden muss, das soll uns auch nicht dazu bringen, dass wir jetzt das Wort auf die Seite schieben. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns auf das Wort vertrauen, aber wir sollen es auch tun. Weiter beschreibt Paulus den Menschen, dass er sagt, er rühmt sich Gottes in Vers 17. Er rühmt sich Gottes. Wenn jeder von uns sich Gottes rühmen würde, das heißt, es rühme sich der, der die Erkenntnis Gottes hat. Wenn jetzt jeder von uns auf der Arbeit, in der Schule, auch wenn er mit Menschen zusammen ist, Gott rühmt, wie herrlich wäre das? Aber das Problem ist auch noch nicht alles. Eigentlich könnte man sagen, ja, vielen Leuten müsste man erstmal beibringen, sich Gottes zu rühmen und nicht zu sagen, ja, das reicht nicht. Aber es muss trotzdem das Vollkommene verkündigt werden. Und ich wünsche, dass wir es auch zum Ansporn nehmen. Jetzt sagen, ja, weil das Rühmen nicht ausreicht, sollen wir Gott nicht rühmen. Nein, wir sollen Gott rühmen und noch mehr dazu tun. Es hat nämlich auch negative Auswirkungen, wenn man sich Gottes rühmt, aber nicht ein wirklich Wiedergeborener oder ein richtiger Christ ist. Das sieht man zur Zeit Jeremias. Es war vielleicht 20 Jahre vor Zerstörung des Tempels. In Jerusalem war eine Gottlosigkeit sondergleichen. Man sieht bei Jeremia und Hesekiel, wo gesagt wurde, schau mal in ganz Jerusalem, wenn du einen Menschen finden würdest, der gut ist, dann würde die ganze Stadt verschont werden. Sodom und Gomorra, da hätten fünf gereicht. Bei Jerusalem hätte sogar einer gereicht. Also wenn nur einer da gewesen wäre und es war nicht mal einer gefunden worden, der Jerusalem sozusagen vor dem Unglück bewahren konnte. Und was sagen diese Menschen, die in Jerusalem gewohnt haben? Jeremia Kapitel 7. In Jeremia Kapitel 7 haben sich die Menschen trotzdem Gottes gerühmt. Jeremia Kapitel 7, Verse 4 bis Vers 10. Da steht: Verlasst euch nicht auf trügerische Worte wie diese. Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur, wenn ihr euren Wandel und eure Taten ernstlich bessert, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, wenn ihr die Fremdlinge, die Waisen und Witwen nicht bedrückt und an dieser Stätte kein unschuldiges Blut vergießt und nicht anderen Göttern nachwandelt, um zu eurem eigenen Schaden, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, im Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen könnt und vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet, nur um dann all diese Gräuel weiter zu verüben? Die Juden der damaligen Zeit, die haben auf zwei Dinge vertraut. Gott wohnt unter uns und wir sind gerettet. Und wir als Christen können es ja auch sagen. Wir sind in der Gemeinde, wir sind im Leib Christi und wir sind gerettet. Aber reicht das aus? Ja, es reicht aus, um in den Himmel zu kommen. Aber woran sehen wir, ob wir wirklich zu diesen Menschen gehören, ob wir wirklich gerettet sind, ob wir wirklich zu der Gemeinde gehören? Hier sehen wir, dass die Juden niemals gerettet worden wären, weil sie solche Sünde getan haben. Und es ist gut, wenn wir uns dessen rühmen, dass wir errettet sind. Es ist gut, wenn wir uns rühmen, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir die Erkenntnis Gottes erlangt haben. Aber wenn es keine Folgen hat, dann ist sehr zu bezweifeln, ob wir wirklich echt sind. Hier sagen die Juden, wir sind errettet. Und was sagt ihr Leben? Sie stehlen, sie morden, sie brechen die Ehe, sie schwören falsch, sie machen Götzendienst. Ja, wie kann man da noch gerettet werden? Und wie ist es auf uns anzuwenden? Was heißt gestohlen? Gehört alles, was wir haben auf unserem Handy, auf unserem PC, auf unseren Musikplayern, die ganzen Lieder, die wir haben, gehören sie uns? Haben wir alles rechtmäßig erworben oder haben wir es von irgendwo gestohlen? Wie ist es mit dem Mord? Wir haben zwar nicht gemordet, aber hassen wir uns einander? Hassen wir jemanden? Wenn wir jemanden hassen, ist Mord. Wie ist es mit der Ehebruch? Haben wir reine Gedanken in dem, was wir tun, was wir denken? Sind wir rein? Wie ist es mit unseren Schwüren? Tun wir das, was wir versprochen haben, auch? Wir haben bestimmt viel Gott versprochen, viel zu Gott gesagt und viel versprochen, wo wir gesagt haben, Gott, für dich tue ich das. Haben wir es eingehalten? Haben wir unser Schwur, weil unser Ja, Ja ist wie ein Schwur anzusehen, haben wir es auch eingehalten? Oder gibt es Dinge, die wir vielleicht vor 5 Jahren Gott versprochen haben und jetzt halt nicht mehr einhalten? Oder wie ist es, wer ist als Erster in unserem Leben? Wir haben zwar heute keinen Götzendienst, aber es gibt so viele Dinge, die vor Gott stehen können, die wichtiger sein können als Gott. Und jetzt ist die Frage, ja, wenn man das tut, wenn man nicht alles, was man hat, selber rechtmäßig erworben hat, wenn man in den Gedanken Menschen hasst und sonstige Sünden tut, wenn man Gott Dinge verspricht und nicht hält, wenn man mehr Zeit für sündige Dinge hat als für Gott, ist dann die Frage, dass man sagen kann, ich bin errettet? Kann man das noch sagen? Wohl weniger. Und deswegen ist jetzt nicht zu sagen, ja, weil ich jetzt das aber tue, deswegen komme ich in den Himmel. Nein, weil du es nicht tust, da kommst du niemals in den Himmel. Weil durch diese Taten, durch diese Werke wird ganz klar deutlich, wessen Geisteskind man ist. Und die Folge davon ist, wenn man auf der einen Seite sagt, ich bin errettet, aber auf der anderen Seite die Sünde tut, dann geschieht das, was Paulus in Römer 2 gesagt hat. In Vers 24, denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Wenn wir behaupten, Christ zu sein, aber unseren Arbeitskollegen über den lästern, den auslachen, ja, was werden unseren Arbeitskollegen über uns denken? Der ist ein Christ, würden die niemals von uns denken. Und dann werden die sagen, ja, wenn das solche Christen sind, als ob ich mich selber mit damit beschäftige. Also es ist eine wichtige Frage, inwieweit sprechen die Werke das aus, was unser Leben ausmacht. Aber Paulus geht noch in seiner Auslegung von diesem Menschen noch genauer aus. In Vers 18 sagt er, du kennst seinen Willen, verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Es wäre schön, wenn jeder von uns es sagen könnte, wenn ich das wenigstens von mir sagen könnte, ich kenne Gottes Willen, ich verstehe zu prüfen und weiß genau, worauf es ankommt. Und ich bin aus dem Gesetz unterrichtet, also aus dem Wort Gottes. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre, wenn ich so wäre, wenn ihr so wäret. Aber die Pharisäer waren es ja auch. Die Pharisäer waren am besten im Wort unterrichtet. Sie haben sich sehr gut ausgekannt, aber nur das theoretische Wissen von dem Wort bringt nichts. Die Kinder hier in den ersten, zweiten und dritten Reihe, die haben ein Bibelwissen, wo ein Großteil der Gesellschaft sich gar nicht auskennt. Also die, was man hier in der Kinderstunde, in der Gemeinde so gelehrt bekommt, man weiß viel. Viele, das Wissen von den vielen Kindern, das ist mit manchen gar nicht zu vergleichen. Aber die Frage ist, ist damit schon Schluss? Kommt man dadurch in den Himmel einfach, dass man theoretisch begriffen hat, was zu tun ist? Nein. Schauen wir auf die Pharisäer. Matthäus 23, Vers 23 bis 24. Die wussten auch sehr gut im Gesetz und sind auf Dinge gekommen, die wir niemals so tief erkannt hätten. Matthäus 23, Vers 23 bis 24. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wir sehen, die Pharisäer waren gut unterrichtet. Sie wussten von dem Gesetz des Zehnten. Und sie haben auch genau gewusst, worauf es ankommt. Sie haben gewusst, ja, der Zehnte muss auf alles angewendet werden. Und das Gemüse, der Kräuter im Garten, der gewachsen ist, es musste auch getreulich verzehntet werden. Also die wussten, es muss getan werden. Aber allein das Wissen, was getan werden muss, heißt noch lange nicht, dass man es tut. Und wenn man es tut, heißt noch lange nicht, dass man das Wichtigste nicht aus Augen gelassen hat. Und hier sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr könnt prüfen, worauf es ankommt. Ihr wisst ganz genau, ihr seid gut unterrichtet. Aber was ist das Wichtige? Und hier steht es, das Recht, das Erbarmen und der Glaube. Es ist gut, wenn wir als Christen ganz genau wissen, was im Wort Gottes geschrieben steht. Wenn wir von klein auf, von der Kinderstunde, den ganzen Ratschluss Gottes wissen. Es ist gut, wenn wir es wissen. Aber die Frage ist, tun wir es auch? Und tun wir auch das Richtige? Oder tun wir manche geringe Dinge und die wichtigen Dinge lassen wir aus? Und hier sagt Jesus drei Dinge, die wichtig sind. Das Recht, das Erbarmen und den Glauben. Und für uns Christen ist es auch so. Wir müssen auch diese drei Dinge beachten und auch ausleben. Denn es heißt, dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Was heißt Recht tun? Ist es recht, wenn wir 8 Stunden, gut, vielleicht auch, wenn es sein muss, auch ein bisschen weniger, 4 Stunden am Tag mit unnützen Dingen verbringen und dann keine Zeit haben zur stillen Zeit, morgens 15 Minuten, abends vielleicht 15 Minuten, wenn es hochkommt. Ist es recht, so zu handeln? Nein, es ist nicht recht. Es ist recht, viel Zeit für Gott zu nehmen. Es ist auch nicht recht, viel Zeit für unnötige Aktivitäten einzusenden, aber für das Reich Gottes, für das Werk Gottes keine Zeit zu haben. Es ist nicht recht. Ist es recht, viel zu reden? Nein, es ist recht, weniger zu reden. Nicht über andere Leute zu schimpfen, zu lästern, sondern leise zu sein. Es ist recht, sich an die Regeln des Straßenverkehrs, die Regeln des Landes zu halten. Es ist recht. Und es ist nicht recht, wenn man sich nicht daran hält. Und es ist recht, Gott zu dienen. Und wir wissen, was richtig ist, was gut ist, aber lass uns das auch tun. Oder das Erbarmen. Wir wissen nur Menschen, die Erbarmung brauchen. Wissen wir nur von ihnen oder helfen wir ihnen auch? Sind wir solche, die sich selbst immer in den Vordergrund stellen und von anderen Erbarmen erwarten wollen und sagen, ja, hilft mir, macht mir? Oder sind wir selber welche, die sich über andere erbarmen? Wie ist es, wenn wir Menschen sehen, die Not haben, helfen wir ihnen auch? Und dann, wie ist es mit unserem Glauben? Wenn wir nun Recht getan haben, wenn wir uns nun über unseren Nächsten erbarmt haben, sagen wir dann auch immer, nicht ich, sondern allein der Glaube rettet? Sind wir dann noch immer so demütig und sagen, ich setze meine Hoffnung trotzdem auf ganz auf Gottes Gnade? Ich setze meine Hoffnung trotzdem auf das Werk Jesu Christi? Sind wir dann noch so? So müssen wir sein. Wir müssen dieses tun, Recht und Erbarmen, aber trotzdem im Glauben bleiben. Und dass wir auch dann noch immer sagen, nicht meine Werke bringen mich in den Himmel, sondern ich komme allein aus Gnade Gottes in den Himmel. Aber die Werke müssen da sein. Und es wäre schön, wenn wir so wären wie die Juden, die gesagt haben, wir haben das Wort verstanden, aber dass wir es auch tun und auch wirklich weise darin sind, auch das Wort richtig auszuleben. Weil wenn wir nun verstehen, was das Wort Gottes sagt, was es aussagt, ist dann die Folge, dass wir es auch weiter sagen wollen und es kommt auch automatisch, dass wir Personen, die zu uns kommen, Ratschläge erteilen. Und die Ratschläge sind so gut, soweit wir uns mit dem Wort Gottes auskennen. Und es sagt auch Paulus hier in den nächsten zwei Versen, der versteht, was Gottes Wille ist, sagt dann, und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Viele von uns geben Ratschläge anderen. Und ob wir wollen oder nicht, sind wir damit Leiter von Blinden. Wir sind zu gewissen Weise dadurch auch Licht derer, die in Finsternis sind, weil die einfach Menschen nicht wissen, was sie zu tun haben und wir geben ihnen einen Ratschlag und auch Erzieher der Unverständigen. Es gibt einige Gespräche, wo ich mich erinnere hier mit Geschwistern, wo die mir Ratschläge gegeben haben, wo ich sagen kann, ja, es hat Licht in meine Finsternis gebracht, es hat meine Augen aufgetan, es hat sozusagen war eine Erziehung für mich. Es ist so. Und die Ratschläge, die wir anderen geben, die machen uns zu Erziehern. Nur die Frage ist, wenn man meint, verstanden zu haben, aber es noch nicht ganz verstanden hat und dann trotzdem erzählt, dann, was ist die Gefahr? Man ist ein blinder Blindenleiter. Man versucht, Blinden zu helfen, aber hat es selber noch nicht erkannt. Und das hat auch Jesus bei den Pharisäern angesprochen und kritisiert. Lukas 6, Vers 39 bis 44. Lukas 6, Vers 39 bis 44. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Was siehst du aber? Den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Es ist gut, wenn wir Menschen Ratschläge erteilen, wenn wir Menschen helfen wollen. Aber sind wir blind oder sehen wir? Und ob wir zu den Blinden gehören oder zu den Sehenden, sieht man an unseren Werken. Aber davor erstmal, ob wir zu den Blinden gehören oder nicht, zeigt sich auch daran, wer unser Meister ist. Hier steht in Vers 40, der Jünger ist nicht über seinen Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Wir können zwei Meistern dienen, entweder Gott oder dem Satan. Wenn wir Gott dienen, dann wird es dazu führen, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir erkennen, was wahr ist und was richtig ist. Und dass wir dann uns anschauen und sehen, da fehlt noch viel. Und dann sehen wir auf einmal, dass wir zwei Balken im Auge haben. Und dann merken wir, wir müssen erstmal unsere Balken rausmachen. Und dann fangen wir an, ein heiliges Leben zu führen. Aber wenn wir den Satan zum Meister haben, dann wird er alles daran setzen, dass wir ja blind bleiben und nicht bemerken, dass wir Balken in den Augen haben. Aber wir werden sehen, welche Splitter bei den anderen im Auge stecken. Wir werden ganz genau sehen, wer die Probleme hat. Wir werden ganz genau sagen können, du musst das machen und du musst hier dich verändern. Aber auf uns selber schauen wir nicht. Und dann sieht man, was ist es für ein Christ, der selber nicht darauf schaut, besser, heiliger, reiner zu sein, aber ganz genau sagen kann, wer was zu tun hat. Der über jeden schimpfen kann, über jeden was sagen kann. Dann ist die Frage, ja, wer ist dein Meister? Ist es wirklich Gott? Hat er dir die Augen geöffnet, erstmal auf dich selbst zu schauen? Und dann sagt Jesus, wenn du das bemerkt hast, wer dein Meister ist oder wenn es mit dem Balken in dem Auge auch wirklich klar und deutlich geworden ist, sagt er in Vers 43, denn die Folge oder sozusagen als Resultat daraus oder als Erklärung heißt es, denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Es gibt keinen Christen, der schlechte Früchte bringt, sondern er wird gute Früchte bringen. Und genauso gibt es auch keinen Nicht-Christen, der auf einmal anfangen kann, gute Früchte zu bringen. Sondern wie sich ein Mensch, ein Christ in seinem Leben gibt, wie er sich verhält, wird sichtbar sein, auf welchem Boden er gewachsen ist, von welchem Meister er erzogen ist und was für eine Art von Baum er ist. Und mit diesen Gedanken möchte ich auch abrunden. Was sind deine Früchte? Sieht man an deinen Früchten, wer du bist? An deinen Früchten sieht man sehr bald, ob du von der einen Seite bist oder von der anderen. Es ist nicht das, dass du dich rühmst, ich bin in der Gemeinde, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Es ist auch nicht das, dass du dich rühmst, ich bin errettet. Sondern das, was wirklich zählt, ist das, was du lebst. Das, was man sichtbar hat in deinem Leben. Und was deine Früchte sind, das wird ganz genau zeigen, ist Jesus dein Meister oder ist es der Teufel? Bist du auf dem Grund der Gemeinde, auf dem Grund Jesu aufgebaut oder bist du irgendein fremder Dornbusch? Und das soll uns auch ganz deutlich machen. Nein, wir kommen nicht durch Werke in den Himmel. Niemals werden wir, wenn wir auch alles vollständig erreicht haben, dadurch in den Himmel kommen. Und Gott wird sagen, weil du diese gute Werke getan hast, kommst du jetzt in den Himmel. Aber weil wir errettet sind, muss die Folge davon sein, dass wir gute Früchte bringen. Und für die Mitmenschen ist es schwer zu schauen, ja, ist er wiedergeboren oder ist er nicht, wenn er nichts tut. Aber wenn man sieht, er hat Werke, er hat Früchte, er lebt anders, dann sieht man, es muss etwas dem zugrunde liegen. Er muss einen Meister haben, er muss auf dem guten Boden gegründet sein. Dadurch ist dann das neue Leben da. Und zusammenfassend, die Werke, die Früchte, die wir zu tun haben, wurden in diesen Texten, die ich gelesen habe, aufgezeigt. Einmal, tue das Wort ganz. Vertraue nicht nur ganz kleinen Teilen und sage, ja, das wende ich auf mein Leben an und das andere nicht. Nein, nimm das ganze Wort und verlass dich ganz auf das Wort Gottes und tue es auch ganz. Dann lebe heilig in Gedanken, in Taten, in den kleinsten Dingen deines Lebens, lebe heilig. Dann tue recht. Du weißt, was richtig ist. Tue es auch. Hab Erbarmen mit den Armen und hab Glauben. Vertrau, dass Gott dich rettet. Und das wünsche ich auch, dass es jedem von uns sehr wichtig wird, dass wir, die wir gläubig geworden sind, an unseren Früchten erkannt werden und dass wir durch unser Leben auch wirklich ein heiliges Leben führen, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Lasst uns bitte diesen Tag heute noch, die nächste Woche immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir an unseren Früchten erkannt werden. Amen.